service at this time.
Nebensprechen, die Ausgabe 92 POTS 7. Ja, heute soll es um meinen Besuch im Telekommunikations- oder Museum für Kommunikation, so rum ist der richtige Titel, also Museum für Kommunikation in Frankfurt gehen. In der letzten Folge habe ich über Seekabel gesprochen und da habe ich auch außerhalb der Webseite einen Audiokommentar bekommen und einen, ja, ich sag mal Fragenkatalog. Das Ganze würde ich ganz gerne in der nächsten Folge nochmal aufgreifen wollen und mich nochmal mit Seekabel beschäftigen oder mit Seekabeln, speziell mit diesem angesprochenen Stromkabel zwischen Deutschland und Norwegen. Da würde ich nochmal drauf eingehen und das aus dieser Folge hier ausgliedern, weil ich denke, das wird sonst zu viel. Ja, also in der nächsten Folge geht es dann nochmal um Seekabel. Okay. Also, wie kam es dazu, dass ich mich in das Museum für Kommunikation verirrt habe? Ich wollte das so. Also, ich hatte vor, an dem Wochenende vor meinem Geburtstag generell zu verreisen. Und ja, ich wusste nicht so recht was und wie. Und das hat alles nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und letztendlich habe ich mich für den Besuch in dem Museum in Frankfurt entschieden. Ja, ich hätte das eigentlich schon viel eher machen müssen, denn das, was ich mit diesem Format hier versuche, nämlich den Beginn der Telekommunikation darzustellen oder ein bisschen zu erörtern und zu erklären, ist eigentlich Hauptbestandteil dieses Museums. Und jeder, wirklich jeder, der die Möglichkeit hat, so ein Museum zu besuchen, es gibt in Deutschland 3 davon, sollte das definitiv tun. Ich habe gerade noch mal geschaut, also es gibt zum einen das Museum für Kommunikation in Frankfurt, dann gibt es eins in Berlin und es gibt noch eins in Nürnberg. Das in Nürnberg steht bei mir als nächstes auf der Liste, denn ich komme häufiger während meiner Reisen in Nürnberg vorbei und habe dort auch einen Aufenthalt am Hauptbahnhof. Und ich werde mir das demnächst so legen, dass dann... ein Besuch in diesem Museum dabei ist. Das ist nur 7 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Das in Frankfurt ist also eine Viertelstunde, 20 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Berlin kann ich nicht sagen. Ja, also das ist auf jeden Fall im Rahmen der Möglichkeit, dass ich da nochmal reinschaue. Ich denke, vom Inhalt her wird es nicht groß anders sein. Kann ich mir nicht vorstellen, denn die Telekommunikation ist ja eigentlich so einheitlich entstanden. Ich kann mir nur gut vorstellen, dass es von den Exponaten her, die dargestellt und ausgestellt werden, durchaus Unterschiede geben wird. Ja. Ja, ich bin nach Frankfurt gefahren mit dem Zug. Ich bin in dieses Museum gegangen. Ich habe gefragt, wo es losgeht. Und ganz unscheinbar gibt es ein Untergeschoss, wo, ich sag mal, kreisrund die Ausstellungsfläche ist und man im Kreis gegen den Uhrzeigersinn, wenn ich es recht im Kopf habe, sich die Entwicklung der Telekommunikation oder Kommunikation anschauen kann. Ganz zu Anfang habe ich ganz klassisch begonnen mit den Dingen, die ich in der, jetzt muss ich gerade schauen, Folge 1 oder Folge 2? Ja, in einer der ersten Folgen bereits erzählt hatte. Ich bin da reingefallen, was so die Sprachentwicklung anging. Da war so ein paar Sachen dazu und plötzlich stand ich vor einer Flagge mit dem internationalen Flaggenalphabet und habe dann auch so gedacht, oh Moment, darüber hast du schon mal was erzählt. Ich werde das natürlich entsprechend verlinken, die Folge, wo das drin vorkam, und natürlich werde ich auch die Bilder bereitstellen. Und so habe ich mir gedacht, okay, das ist schon mal ganz gut, du weißt ja schon mal was. Ja, ich bin ein bisschen rumgegangen. Ich gehe jetzt einfach mal chronologisch die Bilder ein bisschen durch, um mich ein bisschen daran zu erinnern. Ich habe auch viele Bilder gemacht, nur um mir quasi Themennotizen zu ersparen. Das fand ich übrigens sehr nett, dass dort überhaupt keiner in irgendeiner Weise sich negativ geäußert hat, dass ich dort fotografiert habe. Und generell war es recht ruhig und recht wenig los in dem Museum. Hinter mir war dann noch eine Gruppe mit Kindern. die dann entsprechend für, naja, nicht Lärm gesorgt haben, aber sie haben den Laden ein wenig unterhalten und ich habe mich da in Ruhe, ja, trotzdem bewegen können und das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ja, nachdem ich dann dieses Flaggenalphabet erspäht habe, habe ich dann mal so ein bisschen rumgeschaut. Es gab dann ein paar größere Exponate, ältere Fahrzeuge zum Beispiel, ein VW Käfer und einen Postbus und ein neueres Fahrzeug, so wie die Post mittlerweile ja, ihre Briefe ausliefert oder beziehungsweise wie sich das entwickelt hat. Es war dann eine recht große Anzahl an Briefkästen vorhanden, die für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. Wie auch bei mir in dem Format hat sich ja die Telekommunikation ja aus dem Postwesen entwickelt, beziehungsweise die Art und Weise der Kommunikation ist von dem Medium, ich sag mal, Brief und Paket in Richtung ja, fernmündlicher Gedankenübertragung gewachsen. Und deswegen spielte auch hier die Post und das Postwesen eine große Rolle. Fand ich aber gar nicht mal schlecht. Es war alles in einem Rahmen beschrieben, wo man durchaus sagen kann, es ist nett, wenn man es mal gelesen hat. Es war jetzt nicht übertrieben viel Wissen, also für ein Museum genau die richtige Dosis von dem, was man mitnehmen möchte. Ja, öffentliche Briefkästen waren dann dort angebracht aus verschiedenen Epochen der Post, in verschiedenen Formen, Farben und ja, damit habe ich begonnen. Dann ist mir aufgefallen, es gab eine Kraftpost. Das ist das, was heute der Postbus ist. Das fand ich auch recht interessant, denn damals hat zum Beispiel eine Reise von Frankfurt nach Stuttgart, das ist so ein Wert, den ich durchaus vergleichen kann, ich glaube 25 oder 28 Stunden gedauert. Und heute fährt man das in 4 Stunden. Ich glaube, ich habe 3 mit dem Zug gebraucht, von Heilbronn nach Frankfurt und nochmal 1 Stunde nach Stuttgart mit dem Zug. Also ich denke, mit dem Auto ist man da auch nicht viel schneller. Also so 4 Stunden, 3, 4 Stunden. Ja, das fand ich ganz interessant. Und jetzt habe ich Depp natürlich mein Bild zugemacht. Ja, also Tollpatsch wieder aktiv. Sie hatten dann zum Beispiel, darauf bin ich bei mir gar nicht so groß eingegangen, was ich sehr, sehr interessant fand, einen Waggon der Bahnpost, wo während der Zugfahrt die Briefe von Postmitarbeitern oder Postbeamten sortiert wurden und dann am Zielbahnhof halt ausgeliefert werden konnten. Das fand ich interessant, in so einen Waggon mal reinschauen zu können. Ich muss gerade mal ein bisschen schauen, hier ist alles etwas unstrukturiert. Denn ich habe mir die ersten Sachen nicht so ganz entsprechend der Route durch das Museum angeschaut. Das war nämlich gar nicht mal so einfach, das zu verstehen. Sie hatten dann noch, ich glaube, da habe ich mir nur den hinteren Teil angeschaut. Ich muss gerade noch mal gucken. Sie hatten dann, davon habe ich eigentlich nur von der Rückseite ein Bild gemacht, verschiedene ja, Postsortierungsanlagen abgebildet, wie man das damals, also Briefsortierungsanlagen, wie man das damals gemacht hat. Und sie hatten auch eine moderne Sortierungsanlage und die Beschriftung eben dieser ja, vor Ort gehabt. Das fand ich ganz interessant, dass man das mal gesehen hat, wie das funktioniert. Natürlich wird immer noch der Mensch gebraucht, in Ausnahmefällen, wenn irgendetwas schief geht. Aber im Großen und Ganzen, ja, läuft das mittlerweile automatisiert. Die Bahnpost gibt es auch nicht mehr, denn die Züge wurden immer schneller und die Postmitarbeiter oder Postbeamten konnten in dieser Zeit der Zugfahrt eben auch nicht mehr die Briefe entsprechend sortieren. Ja, danach, nachdem dieses Postthema für mich eigentlich so weit abgehakt war, ging es für mich zu bekannten Themen. Ich muss gerade mal mein Bild etwas heller noch machen. Ich bin perfekt vorbereitet, ihr merkt das schon. Denn wir haben uns dann, oder ich habe mir dann die Kommunikation angeschaut. Und da beginnt es ganz klassisch, wie wir das auch in den letzten Folgen schon mal besprochen hatten, mit der Telegrafie. Und ich war ein wenig erstaunt, dass dort verschiedene, wirklich die verschiedensten Telegrafen ausgestellt waren. Also die Exponate waren gut erhalten und auch alle gut beschriftet. Das war sehr interessant. Und man konnte die verschiedenen Art und Weisen wirklich mal live sehen. Und es ärgert mich, wie gesagt, dass ich das nicht vorher gemacht habe. Allein diese ganze Telegrafie-Geschichte war überwältigend, was da an Material da gewesen ist. Was für mich auch interessant war, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, natürlich könnt ihr euch daran erinnern, an die optische Telegrafie in Folge 3. Da hat es sogar ein Modell gegeben, wo man selber die Flügelstellungen hat einstellen können. Und war natürlich auch eine Legende. Ich habe mir das jetzt nicht näher angeguckt, ich weiß ja, um was es ging. Aber halt auch wirklich, dass man da praktisch mal ein bisschen schauen kann, das war auch dabei. Und wie gesagt, jede Menge elektrische Telegrafie. Einen Fernschreiber habe ich dann erspäht, den fand ich auch ganz interessant. Das ist natürlich schon das Kapitel nach der Telegrafie. Und dieser Fernschreiber war mir doch ein wenig vertraut, denn ich weiß, dass in Neckarsulm in der Vermittlungsstelle noch einer steht. Den habe ich auch schon mal fotografiert. Oder besser gesagt, in einer Vermittlungsstelle. Neckarsulm hat mehrere. Mal schauen, vielleicht kann ich das Gerät mir bei Gelegenheit nochmal anschauen, wenn ich da in der Nähe bin. Das fand ich recht interessant. Und dann gab es natürlich auch jede Menge Militär. Denn wie ich schon mal erwähnt hatte, mit der Entwicklung des Militärs und der Kriege, die Deutschland im 19. Jahrhundert, naja, heimgesucht hat, die wir angezettelt haben, Krieg ist scheiße, war natürlich auch die Entwicklung der Kommunikation maßgeblich beteiligt an der Kriegsführung, zum Informationsaustausch. Und natürlich sollte das Ganze auch verschlüsselt sein. Ich habe dann hier die Siemens Schlüsselfernschreibmaschine fotografiert. Das ist quasi so ein bisschen Vorstufe von Enigma. Die habe ich, glaube ich, auch gesehen oder zumindest theoretisch. Da muss ich gerade noch mal weiterschauen. Und natürlich auf der Bedienungsanleitung der Reichsadler mit dem Hakenkreuz. Also man weiß ganz genau, wo man das hinstecken muss, das Ganze. Und für die damalige Zeit verschlüsselte Kommunikation finde ich natürlich schon sportlich. Allerdings war es natürlich für die Kriegsführung unerlässlich. Dann habe ich gesehen einen Schnelltelegrafen. Den habe ich eigentlich mir nur angeschaut, weil ich damals bei dieser Folge zur elektrischen Telegrafie nicht so ganz verstanden habe, wie das Ganze funktioniert hat. Deswegen habe ich den fotografiert und ich kann es mal kurz vorlesen. Beim Drucker des Siemens Schnelltelegrafen wurden über Relais und Kondensatoren die Stromstöße zum Betrieb des Druckers so weit verkürzt, dass ein präziser Synchronbetrieb auch bei hohen Geschwindigkeiten möglich war. Also, ja, ganz interessant, wenn man es mal gesehen hat, ist ganz nett. Verschiedene Morse-Tasten waren dabei. Was ich interessant fand und worauf ich auch nochmal kommen werde, das waren diese Bildtelegrafen. Wahnsinn. Also das, was das technisch für die damalige Zeit gewesen ist, ist schon ordentlich. Mal gucken, ob man da eine Jahreszahl findet. Nach verschiedenen Vorarbeiten gab die Deutsche Reichspost in den 1920er Jahren den Startschuss zu einer kommerziell genutzten Bildtelegrafie. Text folgend. Also das fand ich interessant. Da werde ich auf jeden Fall nochmal eingehen, weil, wie gesagt, kopieren, Fax, das sind alles so Themen, die in der heutigen modernen Bürowelt immer noch nach wie vor ein Thema sind. Auch im Laufe des Umstiegs jetzt auf die IP-Telefonie ist Fax immer noch eine sehr ja, altbewährte Technologie, wo man drauf zurückgreift und die auch wirklich nutzt. Und das ist über IP noch nicht ganz so das Wahre, habe ich mir sagen lassen. Aber alles zu seiner Zeit. Es war natürlich auch in diesem Museum ein wenig Raum für Kunst. Da da habe ich ein paar Bilder gemacht, das wollte ich jetzt nicht weiter irgendwie verfolgen. Und die werde ich euch aber auch mit in den Dings packen, in den Beitrag. Ich habe zum einen, ja, wie soll ich denn sagen, das hat mich halt einfach angesprochen, Telefonbücher und Telefonhörer und dann eine Vermittlungsstelle mit Schaltdraht. Das, was ich natürlich regelmäßig live in Farbe und Bunt sehe, aber das war ganz interessant, dass man das halt als Kunst sieht. Und nach diesem kurzen Abstecher in die Welt der Kunst habe ich mir gedacht, jetzt gebe ich mir das voll und ganz, das ganze Thema, und werde mich mal mit dem Telefon beschäftigen. Und das war richtig, richtig nett. Zur Entwicklung des Telefons werde ich in den nächsten Folgen kommen, wahrscheinlich in der übernächsten, aber ich will mich noch nicht ganz festlegen, denn man weiß ja nie, was passiert. Vielleicht lande ich doch noch irgendwann in Nürnberg. Ist ja jetzt auch nicht so weit weg von hier. Ja, begonnen hat natürlich das Ganze mit der Erfindung von Philipp Reis. Das menschliche Ohr diente Reis als Vorbild für seinen ersten Sender zur Übertragung von Tönen. Und so sieht das Ganze auch aus. Und dann geht man so langsam durch die Telefongeschichte hin durch, wie sich die Gerätschaften entwickelt haben. Und das fand ich interessant. Da waren verschiedene Modelle, auch Modelle, die jetzt nicht von deutschen Firmen wie zum Beispiel Siemens und Halske hergestellt wurden, sondern auch von den Briten war viel dabei. Und dann landet man ganz klassisch bei den modernen Telefonen. Also so diese Entwicklungsstufe. Natürlich gibt es da hunderte Apparate, aber dort fing man wirklich dann an, die mal aufzulisten in einem Regal. Und zum Schluss waren dann die neuen modernen Telefone mit auch Faxtelefonen, sage ich mal, und die tollsten Sachen, Mickey Maus, da gibt's ja dann auch so Burger-Telefone, also hier so Hamburger-Telefone zum Aufklappen, gab's früher alles, heutzutage haben die wenigsten überhaupt noch ein Telefon, also ich habe zu Hause kein Telefon mehr, wenn, dann würde ich gern was Nostalgisches haben, so ein W58 oder sowas, das würde mir sehr zusagen. Und dann ging es natürlich auch ins Technische, denn nicht nur die Telefone, sondern auch die Vermittlung von dem Telefondienst war maßgeblicher Bestandteil dieses Museumsbesuches. Und das hat mich wiederum interessiert, denn gerade die Geschichte mit dem Fräulein vom Amt. Von Bildern kannte ich das. Bei uns in einigen Vermittlungsstellen gibt's auch noch die Wählersäle, wo die Damen gesessen haben. Und dann wirklich mal so ein Gerät zu sehen, wo man wirklich die Dinger reingesteckt hat. Die waren gar nicht so hässlich. Fand ich mal ganz interessant. Dann ging's natürlich weiter. Hebdrehwähler. Das ist sowas, da komme ich auch noch drauf irgendwann. Hebdrehwähler, das ist eine mechanische Apparatur, die es, die Telefonie automatisiert hat. Und quasi die analoge Telefonie so langsam in Richtung des digitalen Zeitalters gebracht hat. Langsam. Also wirklich langsam, das ist jetzt nicht was von jetzt auf gleich, die digitale Telefonie, wie wir sie heute haben, ist schon nochmal eine ganz andere Nummer. Wobei man jetzt nicht sagen kann, zwingend digitale Telefonie, sondern eher digitale Vermittlungstechnik. Das ist ja mittlerweile alles Computer und Platinen gesteuert. Aber ich schweife ab, das kommt alles zu seiner Zeit. Ich bin sehr, sehr inspiriert aus diesem Museum rausgegangen und dann habe ich zum Beispiel auch etwas gesehen, was ich so noch nicht kannte, nämlich die Zeitansage zum Beispiel. Die wurde gesteuert mit einer ganz normalen Pendeluhr. Da kann ich euch eine Podcast-Folge empfehlen, zum Beispiel die vom Systemfehler, die verlinke ich euch auch. Da ging es in der letzten Folge um Zeit und das ging auch um die Zeitansage der Deutschen Bundespost bzw. der Deutschen Telekom. Und ja, auf diesem Bild ist eben diese Uhr gewesen, die dann die Technik gesteuert hat, wo eben diese Zeitansage exakt durchgeführt wurde, wenn ich das richtig verstanden habe. Auf jeden Fall erklärt man in dieser Systemfehlerfolge, wie das mit der Zeit alles funktioniert. Würde ich euch verlinken, ist ganz interessant, sollte man sich mal anhören. Das sind halt so die Kleinigkeiten, die dann halt dabei waren. Ich habe mir das jetzt nicht live angeguckt, weil wie Hebdrehwähler funktionieren, weiß ich. Hab das auch schon mal gesehen, aber so, die haben da eine komplette Vermittlungstechnik aufgebaut, sodass man mit verschiedenen Hörern das auch ausprobieren kann. Gerade für Kinder ist das interessant. Und die Bilder, die ich gemacht habe, die haben mir eigentlich gereicht. Als ich dann diesen vermittlungstechnischen Bereich mit dieser antiquaren Vermittlungstechnik verlassen habe, sind mir die ersten Mobiltelefone aufgefallen. Und zwar habe ich hier ein riesengroßes Gerät fotografiert, das nannte sich Pocky, das hat im C-Netz gearbeitet und wurde 1989 von einer Stuttgarter Firma entwickelt. Natürlich gab es dann auch noch die klassischen Koffer mit Mobiltelefonen. Das können sich die meisten heute gar nicht mehr vorstellen, gerade die jüngere Generation. Mobiltelefone im Koffer. Und das fand ich schon interessant, dass man da auch mal so diese technische Entwicklung gesehen hat. Danach war eigentlich so die Telekommunikationsgeschichte vorbei. Also mein Metier hat sich verabschiedet. Aber man kam nochmal zu anderen Themen, denn nicht nur die Telekommunikation war Bestandteil von eben diesem Museum, sondern auch das Radio. Und ich habe ein Bild gemacht, das fand ich sehr, sehr passend und interessant. Das war ein Tisch und da stand daneben erster Stuttgarter Rundfunksender. 1,5 kW Telegrafieleistung im Betrieb seit 10. Mai 1924, Aufstellungsort Proviantamt Stuttgart-Feuerbach, Telefunken 1924. Und diesen Tisch muss man sich vorstellen, ja, ich denke mal so 1,80 Meter bis 2 Meter und ca. 60 bis 80 Zentimeter tief. Und dann standen dort große, schwere Kupferspulen, nehme ich mal an, ein großes Schild mit Vorsicht, Hochspannung war dabei, also jede Menge Technik, wo man mit Blankdrahtleitungen und so weiter gearbeitet hat. Und ich habe mir dann nur so gedacht, Leute, das war damals der Anfang von einem Radiosender und wir mit unserem Podcast haben es halt echt einfach, wir nehmen uns ein Smartphone und babbeln da rein, also es ist voll cool. Und dieser krasse Gegensatz, fand ich schon interessant, also das hat mir dann schon mal gezeigt, was wir heute eigentlich für technische Möglichkeiten haben. Wir können so ziemlich alles und jeden irgendwie erreichen, wir können mit den Möglichkeiten, die uns gegeben sind, wirklich einfach Informationen verbreiten oder auch Unterhaltung, so wie das auch beim Radio halt früher gewesen ist. In der ersten Instanz waren es hauptsächlich Informationen, dann kam die Unterhaltung dazu durch Musik etc. Und von so einem riesengroßen Tisch mit wirklich gefährlicher Technik im Hochspannungsbereich dann auf ein Smartphone oder einen kleinen Handrekorder zu gehen, der an die Hosentasche passt und damit eigentlich Radio möglich zu machen. Radio, ich meine, das ist halt Radio und Podcast, diese Begriffe so, die mag ich gar nicht so weit beieinander, obwohl es ziemlich hart verwandt ist. Das ist aber meine persönliche Meinung. Und das ist halt schon genial, wenn man das sieht, was wir heute für Möglichkeiten haben. Und es war ganz nett, sich der ganzen Sache da mal wieder bewusst zu werden. Ja, wie ging es weiter? Es waren verschiedene Radiogeräte dabei, verschiedene Sendegeräte und Radio ist nicht so meins. Da ging es auch noch um Funk und den ganzen Kram. Also alles interessant, aber das habe ich jetzt nicht irgendwie ausreichend fotografiert, weil es mich jetzt nicht so interessiert hat. Und es war auch noch eine Abteilung mit Film und Fernsehen. Die ersten Fernsehgeräte und die Anfänge des Fernsehens waren sehr gut erklärt und auch Kameras und die Technik und was man dazu alles braucht. Aber im Umkehrschluss hat es mich eigentlich, was so das Fernsehen angeht, nicht interessiert. Da bin ich kurz durchgeschlendert und man hat es mal gesehen, alles gut. Jemand anders kann da sicher mehr Zeit verbringen, auf jeden Fall auch interessant. Was haben wir noch? Genau, jetzt kommt noch ein Thema, was mich natürlich sehr, sehr gefreut hat. Es ging zum einen um Freileitungen und den Bau von fernmeldetechnischen Anlagen, also Kabel. Und dieser Part ist leider erschreckend leer gewesen. Also da hätte ich mir echt mehr erhofft, denn in der heutigen Zeit, wo wir immer noch überwiegend über das Kupfernetz kommunizieren, hätte ich mir eigentlich schon gewünscht, dass da ein bisschen mehr Phase ist. Da waren ein paar nette Punkte, unter anderem auch Seekabel waren dabei und das Rheinlandkabel als erstes deutsches Überland-Fernsprechkabel war als Beispiel zu sehen. Was haben wir noch? Ein Kanalumsetzer für, gute Frage, Bauweise, Kanalumsetzer Bauweise 50, Teil eines Trägerfrequenzsystems Siemens und Halske, hergestellt nach 1950. Das könnte so Fernkabelbau gewesen sein, da möchte ich aber noch mal ein bisschen recherchieren, das wäre mir ganz recht. Das war dabei, man hat auch mal gesehen, wie die Leute montiert haben. Was mich interessiert, was ich gut fand, ein Bild war dabei gewesen von einer unterirdischen Regeneratormuffe mit Spleißplatz zum Verbinden von Glasfaserkabeln von 1985. Sowas habe ich schon mal gesehen, so eine Kesselmuffe. Wurde unter anderem auch für das Breitbandkabel, also BK, Koaxkabel verwendet. Habe ich auch schon gesehen. Ja. Also das mit den Kabeln, das war nix. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Und dann war noch so eine Sparte, die ist natürlich für uns Internetmenschen sehr interessant. Jetzt muss ich gerade mal schauen, was haben wir hier? Ja, man fängt natürlich bei dem klassischen, wie hieß es, ARPANET an und hangelt sich dann hoch bis zum modernen Internet. Es waren verschiedene Computer dabei, es waren verschiedene Anwendungen dabei, die heute genutzt werden. Also auf jeden Fall, was ich hier noch fotografiert hatte, das waren die ersten Computer, die mit denen man dann auch ins Internet konnte, wo dann noch so lustig ein Telefonhörer auf der Tastatur lag, womit man sich eingewählt hat. Einige werden diese Geräusche noch kennen, aber die Zeiten sind auch schon sehr, sehr lange vorbei. Aber doch schon nostalgisch bzw. postalgisch. Haha, Wortwitz. Ja, das war eigentlich so das, was für mich jetzt interessant gewesen ist. Twitter haben sie noch vorgestellt, also auch so die modernen sozialen Netzwerke kurz erklärt, um was es geht. Bei Twitter stand dann, Twitter ist ein Kurznachrichtendienst, maximale Textlänge 140 Zeichen. Und dann hätte man sich theoretisch dort auch registrieren können. Und damit war ich eigentlich durch die Ausstellung durch. Gebraucht habe ich vielleicht 2 Stunden, so circa 2, 2,5. Also es ging recht schnell, dadurch ich halt auch alleine gewesen bin und vieles schon kannte, hatte ich halt nicht so viel Standzeit bei einzelnen Dingen, weil das, was ich schon kannte und auch aus beruflichem Kontext her schon mal gesehen hatte, das habe ich mir jetzt nicht einmal wirklich bis ins kleinste Detail angeschaut. Klar bin ich dran vorbeigelaufen, habe kurz mal geguckt und mir das angeschaut, aber jetzt den Text, den es dazu gab, den habe ich dann ausgelassen. Ich hatte natürlich noch die Möglichkeit, auch die anderen Bereiche des Museums zu sehen. Gerade im Foyer sind mir dann lustige Schafe begegnet und die fand ich absolut geil. Die Schafe waren gebaut aus Telefonen und ich weiß nicht, wie soll ich denn das beschreiben. Früher waren an Telefonen Schnüre, die waren geringelt. Ich weiß nicht, ob das, heute gibt's das auch noch, geringelte Schnüre an Telefon. Und daraus waren die Schafskörper gebaut, die Füße waren Telefonhörer und die Gesichter waren eben die Telefone selbst. Das fand ich super und das habe ich auch fotografiert, das hat mir gefallen. Und dann habe ich die nächsten Ausstellungen in den ersten und zweiten Obergeschoss mir angeschaut. Es war eine Wanderausstellung im ersten Stock. Da ging es um Flaschenpost und verschiedene Medien der ja, wie man eine Flaschenpost verschickt. Früher war das ganz klassisch eine Glasflasche, heute sind es überwiegend Plastikflaschen, das ist sehr ärgerlich. Und ja, da hat man halt verschiedene Exponate ausgestellt. Keine Ahnung, wie viele das waren, war mir eigentlich auch egal. Da bin ich mal durchgeschlendert, hat mich nicht so sehr interessiert. Was mich interessiert hat, war die Bank, die dort stand. Da hatte ich nämlich mal in Ruhe ein paar Minuten Zeit, ein bisschen im Internet zu surfen. Der Raum war abgetrennt vom Rest, also es war recht ruhig, auch mal ganz angenehm. Weil so ein Museum hat ja doch schon Geräusche und da waren ja Kinder dabei und das war schon anstrengend. Also habe ich mich dort mal ein paar Minuten hingesetzt und einfach mal das Ganze auf mich wirken lassen. Und ja, Flaschenpost. Es war ganz interessant, die verschiedenen Sachen zu sehen. Es waren auch die Briefe teilweise ausgestellt. Es war auch ausgestellt, teilweise ein Auszug aus den Kontaktversuchen oder eben schon entstandenen Kontakt. Das fand ich ganz interessant. War jetzt aber auch nicht so, dass ich mich da stundenlang aufhalten können. Zu guter Letzt habe ich es dann doch noch geschafft, die letzten Treppenstufen bis ganz hoch zu kommen. Das war meiner Höhenangst nicht sonderlich zugänglich, denn die Treppen gingen eigentlich bis runter in den Keller, wo das ursprüngliche Museum mal begonnen hatte. Und man hätte da auch bis runter fallen oder gucken können, aber das wollte ich nicht so wirklich. Da hatte ich ein bisschen mit den Treppen das Malheur gehabt, aber für einen Energiehaushalt ist Fahrstuhlfahren halt auch doof. Ja. In der oberen Etage war auch eine Art Wanderausstellung. Dort ging es um Werbung aus verschiedenen Zeitepochen, unter anderem auch BRD und DDR. Das fand ich ganz interessant. Und einige Sachen musste ich einfach fotografieren. Es war so angelegt an Zigarettenwerbung war dabei. Dann war dabei die Bahn, die Post, die Klassiker, die es dann halt gab, Autowerbung etc. Und da würde ich jetzt mal gucken, wie viele ich Bilder gemacht habe und dann nochmal kurz drauf eingehen. Also hier habe ich einmal Zigarettenwerbung gehabt, das hatte ich meiner Mutter geschickt. das war ein Bild von einer Lucky Strike, also es war eine Lucky Strike Werbung, die Zigarettenmarke, und dann stand oben drüber Zonengabis erste Lucky. Und meine Mutter heißt Gabi. Ich musste das fotografieren und ihr schicken. Das fand sie nicht witzig, aber das war mir in dem Moment egal. Das fand ich einfach lustig. Ja, das war halt so Bestandteil verschiedener Werbeformen, halt auch von eben dieser Marke Lucky Strike. Das war so das Erste, was ich gesehen habe. Und dann bin ich in einen Bereich gekommen von dem Museum, wo man selber mitgestalten kann. Und da lagen Zettel und Stifte und da konnte man dann der Werbung mitteilen oder ja seine Meinung dazu abgeben, was man denn so von Werbung hält und haben möchte und sehen möchte oder was einen nervt. Und ich habe da irgendwo ein Zettelchen aufgeschrieben, mit weniger ist mehr, das konnte ich mir nicht verkneifen. Das gilt für alle Lebensbereiche bei mir. Unter anderem auch für Werbung. Und dann habe ich mir wirklich mal die Zeit genommen, die Plättchen durchzulesen. Ich muss mal schauen, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Also ich tippe mal so 20 mal 5, so 100 Kärtchen waren es gewesen. So grob, vielleicht auch 120, habe ich mir angeschaut und wirklich geguckt, was andere Leute von der ganzen Thematik halten. Und da war zum einen dabei, die einen wollten weniger nackte Frauen, die anderen wollten mehr nackte Frauen, die anderen wollten Gleichberechtigung, die anderen wollten mehr nackte Männer, die anderen wollten weniger nervende Werbung, die anderen wollten Werbung, die kurz und bündig ist. Alles Mögliche war dabei. Hauptsächlich auch so gesellschaftliche Dinge, Politik und so ein bisschen Mann und Frau, das ist da so sehr stark durchgekommen. Und wie gesagt, auch die Werbung, dass es zu viel ist, zu groß, zu aufgebauscht und das eine Mal, was war denn das? Keine wiederkehrende Werbung verwenden und das Beispiel war dann Carglass. Ich glaube, jeder kennt die Werbung, die Radiowerbung, Carglass repariert, Carglass tauscht aus und solche Beispiele waren dabei. Das fand ich interessant, es waren auch einige englische Karten dabei, die ja mir auch zugesagt haben, weil man halt doch gesehen hat, dass dieses Museum nicht nur von Deutschen besucht wird. Was haben wir denn hier noch? Keine Werbung. Was haben wir hier? Witziger und ehrlicher soll Werbung sein. Ich muss gucken, ich kann es auf den Karten nur schlechter kennen, so gut war das Bild nicht. Deutsch statt Denglisch. Was haben wir hier? Das kann ich nicht lesen. Dann hat sich auch jemand den Spaß gemacht, einfach genau mit Pfeil nach oben, um halt einfach den darüber stehenden Kommentar zu bekräftigen. Humor ist dabei, kurz und knackig stand hier. Was haben wir hier? Ach, das war auch wieder so ein Frauenthema. Also da ging es wohl auch um Kleidung. Wie gesagt, ich kann es nicht genau lesen, weil das Bild zu schlecht ist. Ja, lassen wir das. Ich glaube, das geht dann auch zu weit. Was haben wir hier noch? Ne, das wird immer schlechter. Das fand ich ganz gut. Da habe ich mich auch noch mal eine gewisse Zeit aufgehalten, so wie jetzt auch, was den Text, was das Erzählen angeht. Die Texte waren wirklich gut und interessant und dafür habe ich mir Zeit genommen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Dann bin ich weiter gestreift. Ich habe einen Trabant gesehen und was ich gesehen habe, das kannte ich nur von Erzählungen, denn es ging um Bino-Würze. Und Bino-Würze ist eigentlich das Pendant zu Maggi, wenn ich das recht im Kopf habe. Und meine Großeltern sagen heute noch zu Maggi Bino. Das ist Bino-Würze. Und das fand ich ganz interessant. Das musste ich dann auch fotografieren, weil das eben so ein Klassiker aus meiner Kindheit ist. Immer wenn meine Großeltern halt mittags gegessen haben und es gab Suppe oder was, wo eben Maggi dazu gepasst hat. Nicht zu Frühstückseiern, lieber Daniel. Pardon, den konnte ich mir nicht verkneifen. Und dann hieß es halt, wir brauchen noch Bino-Würze. Und das ist halt so eine Kindheitserinnerung. Ja, und dann war natürlich für mich eben auch interessant für diesen Podcast die Geschichte mit der Werbung rund um die Bundespost. Zum Beispiel gab es da Plakate mit Ruf doch mal an. Oder Telefonieren in alle Welt kostet nicht die Welt. Eine Minute in New York nur 7,59 Mark. Hallöchen. Herzlich willkommen in der D-Mark-Zeit und in der Zeit, wo Kommunikation wirklich noch Geld kostete. Da war nichts mit Flatrate. Da waren Ortsgespräche, waren bezahlbar und Ferngespräche waren schon richtig teuer und wie gesagt, eine Minute New York, 7,59 Mark, 5 Minuten schwätzen, dafür kriegst du heute schon einen halben Monat fast einen Anschluss mit Komplettpaket. Also, Leute, das ist aber ein anderes Thema. Die Telekommunikationsmöglichkeiten, die wir heute haben, haben wir zu einem verdammt fairen Preis. Anders kann man es nicht sagen. Und damit würde ich jetzt das Thema einfach mal beenden. Denn damals, zu Bundespostzeiten, hat Kommunikation wirklich noch richtig Kohle gekostet. Da haben Mietgeräte richtig Kohle gekostet. Und der ein oder andere kann sich an diese Zeit vielleicht sogar noch erinnern. Ja. Dann natürlich auch als anderes Unternehmen des Staates, das war die Bundesbahn. Das musste ich fotografieren, habe mir überlegt, ob ich das irgendwann mal an die Bahn twitter. Ein großes Plakat, alle reden vom Wetter, wir nicht, war ein Zug abgebildet, fahr lieber mit der Bundesbahn. Naja, wir wissen ja, dass die vier Jahreszeiten der größte Feind von der Bahn sind und die fünfte Gefahr ist dann natürlich der Passagier. Und ja, das konnte ich mir nicht verkneifen. Fand ich ganz gut. Ich packe euch die Beiträge alle mit rein in den Blogbeitrag. Da könnt ihr mal reinschauen in die Bilder, die ich da gemacht habe. Es war wirklich sehr, sehr interessant. Ich gehe davon aus, dass die Museen in Berlin, Nürnberg und Frankfurt alle identisch sind. Wenn ihr die Möglichkeit habt und 2 Stunden Zeit, vielleicht auch 3, anderthalb wird schon sportlich. Also so 2-3 Stunden sollte man einplanen, damit man sich nicht hetzt. Nutzt die Zeit, guckt es euch an, es ist wirklich richtig interessant. Und da ich das Ganze jetzt nicht zu lange laufen lassen möchte, ich habe nämlich so die Befürchtung, dass ich schon weit über das Limit bin, was ich sonst so habe, werde ich das Ganze jetzt beenden. In der nächsten Folge rede ich nochmal über Seekabel und dann widmen wir uns wieder ein wenig mehr der Telekommunikation. Wenn ihr die Möglichkeit habt, wie ich es gerade schon gesagt habe, besucht eines dieser Museen, besucht alle Museen. Es ist wirklich empfehlenswert. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und bis demnächst. Tschüss!
Nebensprechen ist ein privater und kostenloser Podcast von Ralf Meyer. Weitere Informationen zu diesem Format, das Impressum und die Kontaktmöglichkeiten findet ihr unter www.nebensprechen.de.